Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hallo, willkommen zu Hause mit Garfield und John.
Garfield, ich bin wieder da.
Oh, welch aufregende Ankündigung. Gleich kommt's in den Abendnachrichten.
Ja, klingt schon ein bisschen staubig, aber auch sehr heimelig in meinen Ohren, dieser Garfield-Zeichentrickserienausschnitt. Garfield, der Prototyp der Grumpy Cat, der zieht immer noch. Ab heute werden über ein US-Auktionshaus zahlreiche Garfield-Stücke versteigert, darunter Originalzeichnungen des Schöpfers Jim Davis. Darum versacken wir gleich so ein bisschen in Garfield-Reflexion. Ja, und wer weiß, vielleicht wäre dieser Song hier ja genau der, den Garfield seinem John-Herrchen widmen würde, wenn er könnte. Garfield, fester Bestandteil meiner Fernsehkindheit. Garfield geht immer noch. Ab heute versteigert Heritage Auctions einiges an Garfield-Stuff, darunter Originalzeichnungen von Erfinder Jim Davis. Ja, und wir haben gebrainstormt im Deutschlandfunk Kultur, was uns so zum gefräßigen Kater einfällt. Ich sag nur Role Model.
Gefräßig, faul und ein bisschen moppelig.
Dick, faul und meistens schlecht gelaunt.
Aufregende Ankündigung. Gleich kommt's in den Abendnachrichten. John ist wieder zu Hause.
Es gibt eine gewisse Gelassenheit, es gibt diese sprichwörtliche Faulheit, die zugesprochen wird.
Neue Badezimmerwaage.
Das hätte ich als nächstes gesagt.
Und ich finde, da geht's nämlich schon los, weil dieser Kater mich deshalb auch so anrührt, ne? Diese Art von Selbstbestimmung, genauso zu sein, wie man sein will. Das war vielleicht damals nur interessant, aber heute finde ich das fast so ein bisschen revolutionär. Denn Garfield, ich glaube, der hätte heute auf jeden Fall keinen Burnout.
Ich finde dieses Missmutige und Bräsige von dieser Figur eher abstoßend, weil das meinem naturell gar nicht entspricht.
Ich bin gerne faul und halte Faulheit eigentlich auch für eine Tugend, weil es zu einer größeren Effizienz im Leben führt. Man tut nichts Unnützes mehr. Wenn wir das alle täten, würden sich wahrscheinlich die Hälfte aller Probleme lösen, inklusive Klimawandel. Ich esse auch sehr gern. Manche Leute sagen, dass man das sieht. Und ich finde, man sollte mit diesen schlechten Eigenschaften, die gar keine schlechten Eigenschaften sind, die uns nur zugeschrieben werden von der Leistungsgesellschaft, so selbstbewusst umgehen wie Garfield.
Es ist eine sprechende Waage. Sie sagt dir, wie viel du deiner Größe entsprechend wiegen solltest.
Also diese Beziehung zwischen John und Garfield, die ist parasitär. Also Garfield tyrannisiert natürlich John, sein Herrchen.
Zum Glück kann man eine Waage ja auch ein bisschen frisieren.
Genauso wie man sich Katzen auch vorstellt. Die haben ja keine Herrchen, sondern Diener. Und genau das ist John. Auch ein Diener, der im richtigen Moment eine Lasagne oder eine Pizza oder etwas anderes darbietet, was den gefräßigen, faulen Garfield noch gefräßiger und fauler macht.
Willst du darauf achten, dass ich nicht zu viel esse?
Das wird sich machen lassen.
Ja, wobei ich ja sogar finde, dass John sich längst aus dieser liebesbeziehungsverhindernden Beziehung mit Garfield hätte lösen müssen. Über ein parasitäres Beziehungsmuster bis zum Role Model wieder die kapitalistischen Umtriebe. Was die Deutschlandfunk Kulturcrew so mit Garfield verbindet, hat Jenny Gensmer gesammelt und ihn serviert. Ja, und was denken Sie über den Kater? Bitte nachdenken.
T-minus 90 seconds and counting. All systems are go. We're about 90 seconds from the launch of Space Shuttle Discovery.
Seien Sie willkommen in den endlosen Weiten des Weltraums, in denen einsame Astronauten wie Lonesome Cowboys durch die Gegend schweben. Doch, was sehen wir dort? Einer schwebt ganz ohne Raumanzug mit Notizblock durch den weiten Raum. Es ist ein Forscher, ein Kunsthistoriker. Es ist Professor Henry Kieser, dem wir hier begegnen, weil er sich für sein neues Buch fragte, welche Bilder des Astronauten Kunst und Medien prägten. Welcome, Outer Space, Professor Kieser.
Thank you very much. Guten Tag.
Hat der orgiastisch dröhnende Space Odyssey Soundtrack seinen Beitrag geleistet oder warum haben Sie sich für das Bild vom Astronauten interessiert?
Ja, das ist wahrscheinlich zum einen ein biografisches Interesse. Ich wollte als Kind immer Astronaut werden. Und zum anderen ist mir seinerzeit 2013, als ich dieses Video von Chris Hadfield gesehen habe, ist mir klar geworden, dass sich damit doch das Bild des Astronauten extrem gedreht hat gegenüber den vorangegangenen Bildern.
Und dieses Video?
Genau, wo er Space Oddity von David Bowie, also von 1969, neu interpretiert. Das habe ich eines Morgens gesehen. Und da war mir klar, wir müssen eine Tagung und ein Buch über das Bild des Astronauten in Kunst und Medien machen, weil mir da klar war, jetzt hat man eine Marke, wo man wirklich zeigen kann, dass es Wendepunkte innerhalb dieser Bildentwicklung gibt.
Mhm. Also er ja selbst Astronaut, Chris Austin Hadfield, ehemaliger kanadischer Astronaut, habe ich auch noch vorbereitet. Können wir auch gleich reinhören.
Ground Control to Major Tom. Ground Control to Major Tom. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade.
Also der Astronaut, der selbst singt, der war für Sie ausschlaggebend, sich etwas genauer mit dem Bild des Astronauten zu beschäftigen, auch eine Veränderung zu konstatieren. Welche denn? Also was hat der verändert? Nehmen Sie uns mit auf Ihre Reise.
Ja, also bereits der Song und das Video von David Bowie von 1969 zeigt ja eigentlich ein sehr gespaltenes Bild des Astronauten, weil dieser Major Tom ja eigentlich scheitert. Der geht im Weltraum verloren, löst sich von der Erde, kehrt nicht wieder zurück und ist damit ja in gewisser Weise also so ein Schiffbrüchiger im Weltraum irgendwo auch. Und das ist interessant, wenn man sich klar macht, dass das ja auch das Jahr der Mondlandung ist, dass das eigentlich die Zeit ist, wo wir denken würden, dass der Astronaut in der Öffentlichkeit durch und durch positiv gesehen wird. Und wenn man dann in der Geschichte aber zurückschaut, dann stellt man fest, dass parallel zu diesem Mainstream, wo der Astronaut ein Held und positives Vorbild war, dass es da bereits schon ab den späten 50ern, frühen 60er Jahren bereits in den Medien, zum Beispiel in der Serie Twilight Zone von 1963, eine Episode gab, wo es also um Astronauten geht, die nicht merken, dass sie längst tot sind und die also ihre Pflicht sozusagen noch über den Tod hinaus erfüllen und damit natürlich etwas sehr Unheimliches bekommen. Und das ist im Grunde genommen im Widerstreit zu dem, was man zugleich dann eben auch beobachten kann. Also 1968, die Crew von Apollo 8, die also dieses berühmte Foto Earthrise aufnimmt, wo die Erde über dem Mond aufgeht, die dann an Weihnachten aus der Bibel vorlesen und in gewisser Weise so eine Art von Botschaftern, also Engel werden, wie Arnaud Pierre, der Kunsthistoriker aus Paris, das auch nennt. Der sagt eben, das sind in gewisser Weise moderne Engel, die uns Botschaften eben aus einer Welt bringen, die wir selbst nicht kennen. Und 1968 ist aber zugleich auch wieder das Jahr, in dem J.G. Ballard, der große Science-Fiction-Autor, eine Kurzgeschichte publiziert, The Dead Astronaut, wo es um einen unheimlichen toten Astronauten geht. Das heißt, man hat die ganze Zeit koexistieren, diese sehr positive Erzählung und gleichzeitig aber auch eben diese negativen Untertöne. Und dann in dem Moment, wo die Raumfahrt langweilig für uns zu werden beginnt, 80er, 90er Jahre, da haben sie dann auch den Horrorfilm, der dann also sich der Astronauten bemächtigt, die dann reihenweise entweder Psychopathen oder Opfer von schrecklichen Monstern werden. Und erst mit Chris Hadfield eigentlich 2013 hat sich das wieder gedreht, dass plötzlich die Astronauten auch wieder positiv wurden. Nicht nur positiv, aber doch jetzt wieder verstärkt positiv.
Was haben Sie sich denn alles für Bilder für Ihr Buch angeschaut? Welche Bilder aus welchen Zeiten und Kontexten. Also das war jetzt sehr viel US-Kontext.
Genau, wir haben uns aber auch natürlich im Osten umgeschaut. Das heißt, wir haben zum Beispiel geschaut, wie wurde zum Beispiel in der ehemaligen DDR oder auch in der Sowjetunion, wie wurde dort der Kosmonaut betrachtet. Und da sieht man eben, dass das da ganz anders war, dass man da natürlich versucht hat, den Kosmonauten durchgängig als positives Vorbild auch durchzuhalten. Auch wenn man das mal zum Beispiel im Film anschaut, die einzigen Filme, die man so kennt, wo die Astronauten oder die Kosmonauten, Kosmonautinnen so ein bisschen negativ oder problematisch dargestellt werden. Das sind bezeichnenderweise Filme, die auf Romane von Stanislaw Lem zurückgehen, der also ohnehin ja so ein bisschen ein Outsider innerhalb der Science-Fiction-Literatur des Ostens war. Und ansonsten aber hat man eigentlich so eine positive Narration und das geht bis heute durch, wenn Sie sich einen Film von 2017 wie Salyut 7 anschauen, wo also zwei Kosmonauten also eben die Weltraumstation Salyut 7 retten oder aber auch China zum Beispiel. Taikonauten werden uns ja künftig auch beschäftigen. Da ist ja 2019 ein Film rausgekommen, Wandering Wandering Earth, wo ja praktisch die ganze Bevölkerung, die ganze Erdbevölkerung zu Astronauten wird, weil man die Erde eben mit Raketen ausstattet und damit ins Weltall schickt. Und damit haben sie natürlich genau den Titel unseres Buches, We Are All Astronauts, wir sind alle Astronauten. Das wird diesem Film aber wieder sehr positiv dargestellt. Das sind alles Helden, die eben diese Reise für uns ermöglichen.
Ich bin ein bisschen an Ihrem Titelbild hängen geblieben. Da sieht man so einen Mann in Raumanzug, in Schlurfi-Haltung, vom Ausdruck Erdröge und das vor so einer Oma-Blümchentapete. Was sagt uns dieses Bild über das, was in Ihrem Buch steht?
Ja, das ist eine wunderbare Fotografie des französischen Fotografen Vincent Fournier von 2007. Das hat er vor Ort beim Yuri Gagarin Cosmonaut Training Center aufgenommen. Und die Idee, die wir dabei hatten, war, dass wir dachten, das setzt einmal natürlich genau diesen Titel um. Wir sind alle Raumfahrer, also eben vor der Blümchentapete zu Hause im spießigen Ambiente können wir auch Raumfahrer sein. Das heißt, es geht auch darum, Raumfahrt ist alltäglich geworden. Zum anderen wirkt es ja so ein bisschen so, als ob der Kopf dieses Mannes wie so eine Trophäe statt des Hirschgeweihs eben aus der Wand rausragt. Also eben da diese Brüchigkeit der Heroisierung auch des Kosmonauten. Und wir haben im Buch auch ganz viele solche Bilder, wo Astronauten, Kosmonauten in einem ganz alltäglichen Kontext erscheinen und damit natürlich so etwas Surreales entsteht. Und zu guter Letzt aber weist dieser Herr auch einen sehr herausfordernden, fragenden Blick auf. Und das kann uns so ein bisschen auch die Frage stellen, wo soll es denn jetzt eigentlich hingehen mit der Raumfahrt? Was erwarten wir uns eigentlich noch davon?
Sie haben ja schon angedeutet, das Bild des Astronauten. Wir sprechen die ganze Zeit selbstverständlicherweise über Männer. Warum eigentlich? Gibt es auch AstronautInnen, die mal vorgesehen sind zwischendurch?
Natürlich. Wir haben sogar einen ganzen Beitrag in dem Buch, wo es nur um weibliche Astronauten, also Astronautinnen, Kosmonautinnen im Film geht. Wir haben ja auch reale Kosmonautinnen gehabt, Valentina Tschereskowa, die 1963 ins All geschickt wurde. Die Amerikaner haben dann später auch ja mit den Space Shuttles Amerikanerinnen in den Weltraum geschickt. Und das wird natürlich auch dann im Bereich des Films verfolgt, auch im Bereich der Literatur. Das Interessante ist allerdings dabei, dass wenn man sich jetzt anschaut, wie werden diese Kosmonautinnen oder die Space Traveler, wie wir das geschlechtsneutral in dem Buch immer nennen, wie werden die eigentlich dargestellt, wenn sie weiblich sind? Und da ist interessant zu sehen, dass sie dann entweder doch männliche Qualitäten aufweisen, also Beharrlichkeit, Stärke, Nervenkraft, oder aber es werden dann so ein bisschen doch klischeehafte weibliche Tugenden, also die sind alle unglaublich kommunikationsfähig oder aber mütterlich, wenn sie an Ripley in den Alien-Filmen zum Beispiel denken, oder aber, das fand ich jetzt auch ganz besonders interessant, Erotik und Sexualität, ja ein sonst eher verdrängtes Thema. Es gibt einen Roman von Naomi Mitchison von 1962, Memoirs of a Space Woman, die ist bezeichnenderweise auch Specialist in Communication und erzählt uns in diesem Buch aber ihre ganzen erotischen und sexuellen Abenteuer im Weltraum.
Abgesehen jetzt von der Frage Sexualität oder auch von der Frage positives Bild, negatives Bild und wie sich das so gewandelt hat in unterschiedlichen Jahrzehnten, gibt es eigentlich durch unterschiedliche Zeiten und länderübergreifend hinweg so eine oder mehrere narrative Funktionen, die AstronautInnen in Kunst und Medien haben?
Ja, es sind in gewisser Weise Verständigungsfiguren, so haben wir das in dem Buch auch genannt, weil wir anhand dieser Figuren uns eigentlich klar machen, wie sehen wir uns eigentlich selber, was weisen wir uns selber als Rolle zu und auch so ein bisschen die Frage, was für eine Zukunft stellen wir uns eigentlich vor, idealerweise oder auch im Sinne der Ängste, vor was haben wir eigentlich Angst, und da ist die Astronautin eigentlich eine ganz wunderbare Fokalisierungsfigur.
Eine was?
Eine Fokalisierungsfigur.
Fokalisierungsfigur.
Genau, weil da konzentriert sich ganz viel, wo wir alle diese Ängste, aber auch alle diese Hoffnungen ganz wunderbar zusammen konzentrieren und bündeln können.
Das merke ich mir, Fokalisierungsfigur. Was ist denn der größte Crash für Sie zwischen echtem AstronautInnenleben und medial reproduziertem?
Das ist ganz schwierig, weil man da fast wieder fragen müsste, wann und wo. Weil natürlich die Filme oder die Narration auch oft so funktionieren, dass erstmal die Astronautinnen als voll funktionsfähige Wesen erscheinen, die also alles im Griff haben, und dann geht am Schluss alles total schief und dann ist immer nur die Frage, gibt es dann doch noch irgendeinen positiven Aspekt, den man dem Ganzen abgewinnen kann, wie bei 2001 zum Beispiel, Odyssee im Weltraum, wo wir ja vorhin auch die Musik gehört haben, oder endet das einfach in der totalen Katastrophe, wo sogar noch angedeutet wird, in gewisser Weise haben diese Astronautinnen damit auch Unheil auf die Erde gebracht, wenn Sie an einen Film wie The Astronaut's Wife oder zum Beispiel denken mit Johnny Depp, der also von einem Alien offensichtlich bebrütet wird und dann also eine Brut auf die Erde bringt, die also offensichtlich hier dann für Grauen und Unbehagen sorgen wird.
Die Bilder sprudeln förmlich aus Ihnen heraus, Herr Kieser. Ich kann es hören, ich kann es spüren. Aber welche Astronautinnen und Astronautenbilder fehlen denn noch dringend in der Popkultur?
Das ist ganz schwer zu sagen, weil eigentlich ist schon ziemlich viel gemacht worden. Weil wie gesagt, der Astronaut, die Astronautin ist eigentlich immer so eine Spielfläche, auf der man gesellschaftliche Konflikte auch ganz gut verhandeln kann. Seien das jetzt Rassenkonflikte, seien das Geschlechterkonflikte. Insofern fällt mir auf Anhieb jetzt gar nicht so viel ein, wo ich sagen würde, das müsste unbedingt mal gemacht werden. Sie hatten sogar schon Kinder im Weltraum, das ist also auch schon ein Thema gewesen. Tiere im Weltraum. Ich bin gespannt eben jetzt auch, was man sich Neues einfallen lassen wird. Ich glaube, das ist auch momentan so ein bisschen das Problem der Kreativen, dass sie sich fragen, was kann man jetzt eigentlich noch mit diesem Thema Neues machen?
Deutschlandfunk Kultur, Lost in Space mit Henry Kieser. Dankeschön.
Gern geschehen.
Und sein neues Buch We Are All Astronauts, The Image of the Space Traveler in Arts and Media, das kostet 26 Euro und ist im Neophelis Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Heike Bredol.
Der Schweizer Schriftsteller Lukas Bärfuß bekommt den Georg-Büchner-Preis 2019. Das teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt mit. Die Jury lobte Bärfuß für seine distinkte und dennoch rätselhafte Bildsprache, seine psychologische Sensibilität, sein politisches Krisenbewusstsein und die Fähigkeit zur Gesellschaftsanalyse. Zu den bekanntesten Werken des vielfach ausgezeichneten Autors gehören die Romane 100 Tage über den Völkermord in Ruanda und Koala über den Suizid seines Bruders sowie das Bühnenstück Die sexuellen Neurosen unserer Eltern. Der Literaturredakteur Helmut Böttiger sagte im Deutschlandfunk Kultur über die Entscheidung der Jury:
Lukas Bärfuß ist in der Schweiz ein sehr exponierter Autor, er ist ein explizit politischer Autor. Und man kann sagen, das wird zum Teil sogar ein bisschen so ironisch gesagt, dass er die Nachfolge von Max Frisch angetreten hat als Repräsentant der eingreifenden politisch-moralischen Schweizer Literatur. Und angesichts der derzeitigen politischen Entwicklung in der Schweiz und auch angesichts der Mediensituation in der Schweiz ist diese Entscheidung des Büchnerpreises schon auch ein politischer Fingerzeig.
Der Georg-Büchner-Preis ist mit 50.000 Euro dotiert und gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland. Das Land Niedersachsen schreibt einen neuen Literaturpreis aus. Mit dem Walter-Kempowski-Preis für biografische Literatur sollen künftig alle 2 Jahre Autorinnen und Autoren ausgezeichnet werden, die in ihren Texten den Einfluss der Geschichte auf individuelle Biografien herausarbeiten. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert und soll an Walter-Kempowski erinnern. Der Autor lebte viele Jahrzehnte in der Nähe von Bremen und gilt als einer der wichtigsten Chronisten des Bürgertums in der deutschsprachigen Literatur. Nach jahrelangem Streit darf Amsterdam ein Holocaust-Mahnmal bauen. Ein Gericht wies Klagen von Anwohnern ab, die sich dagegen wehren wollten. Sie halten den Entwurf des Architekten Daniel Liebeskind für zu groß. Ludger Kaczmierczak.
Diese Einwände wies das Verwaltungsgericht am Vormittag zurück. Die Interessen der Holocaust-Opfer würden in diesem Fall schwerer wiegen als die Beschwerden der Bürger, urteilten die Richter. Liebeskind plant in dem Wohngebiet ein 400 Meter langes Labyrinth aus roten Backsteinmauern. In jeden der 102.000 Steine soll der Name eines niederländischen Holocaust-Opfers eingemeißelt werden, Namen von Juden, Sinti und Roma. Nach der heutigen Entscheidung kann das Nationale Auschwitz-Komitee als Initiator mit dem Bau des umstrittenen Monuments beginnen. Für das Projekt sind rund 15 Millionen Euro veranschlagt.
Im Streit um eine 3000 Jahre alte Büste des ägyptischen Pharao Tutanchamun hat Ägypten die internationale Polizeiorganisation Interpol eingeschaltet. Die Statue war vergangene Woche bei Christie's für umgerechnet rund 5,3 Millionen Euro versteigert worden. Kairo hatte zuvor vergeblich versucht, die Auktion zu verhindern. Die ägyptischen Behörden vermuten, dass sie in den 70er Jahren illegal aus dem Land gebracht worden war. Der Streit belastet die kulturellen Beziehungen beider Länder.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hello. Hartwig Tegler stellt Ihnen jetzt einen Film vor, den halten einige KritikerInnen für einen der besten, die es in den letzten Jahren zu sehen gab, auf dem Filmfest in Locarno. The Train of Salt and Sugar heißt der und der ist jetzt via Video on Demand verfügbar.
Am Anfang natürlich, wie es sich für ein Western gehört. Lucinho Acevedo selbst nennt seinen Film The Train of Salt and Sugar einen afrikanischen Western. Am Anfang die Großaufnahme der Uhr, nur hat die hier keine Ziffern mehr. Die Zeit stillgestanden im Krieg, im Bürgerkrieg, in der immer ewig gleichen Gewalt. Die Menschen auf dem Bahnsteig warten auf die Abfahrt, Frauen, Männer, Kinder. Die Soldaten, die den Zug bewachen sollen, laden ein schweres Maschinengewehr auf. 1988, seit nahezu 10 Jahren, zerreißt ein Bürgerkrieg Mosambik. Die Zuglinien werden ständig sabotiert, die Züge immer wieder überfallen. Später dann nachts sitzen die Frauen, die sich auf die Reise begeben haben, um im benachbarten Malawi Salz gegen Zucker zu tauschen, mit der erfahrenen Schmugglerin Donna Maria Mu am Zug. Wann greifen die Rebellen an? Fragt eine ängstlich. Sie greifen im Morgengrauen an. Vielleicht wollen sie mit uns frühstücken, kichert Donna Maria Mu. Dann sind die Bahngleise, die die Rebellen gesprengt haben, wieder repariert. Der Zug kann weiterfahren bis zum nächsten Angriff. In The Train of Salt and Sugar ist die afrikanische Landschaft, durch die der Zug fährt, so etwas wie die zweite Hauptfigur. Bei Lucinho Acevedo ist es hier das verödete Bürgerkriegs-Mosambik mit all den Ruinen, den zerstörten Dörfern und Städten. Faszinierend wie unberechenbar, auch da ist die Parallele zum klassischen Western. Vom Science-Fiction-Film Snowpiercer über den gediegenen Agatha Christie-Krimi Mord im Orient-Express, vom Auschwitz-Drama Der letzte Zug bis zum Western eben Spiel mir das Lied vom Tod. Die Zugreise hat immer einen hohen dramaturgischen Reiz. Wenn auch die Welt jenseits des Zuges groß ist, voller Gewalt, Barbarei oder Schönheit, so bietet der Zug einen relativ geschützten Ort, hier gegen die Kugeln der Rebellen. Lucinho Acevedo gelingt es wunderbar in The Train of Salt and Sugar, in der Begegnung seiner Figuren, von der Krankenschwester, der Schmugglerin bis zum freundlichen Offizier und dessen sadistischem Gegenpart, den Zug, der natürlich keine Abteile, sondern Waggons mit stählernen Ladeflächen hat, zu einem spannenden, wie verdichteten Erzählort zu machen, in dem sich das Land, die Gesellschaft, ihre Kultur wie im Zerrspiegel zeigt. Ja, dieser afrikanische Western ist für uns fremdes, exotisches, aber eben auch sehr spannendes Kino. Das Draußen, durch das die Menschen fahren, ist der Kosmos, in dem der Tod lauert. Das Drinnen, der Zug, ein Versprechen zu überleben. Aber drinnen und draußen spiegeln sich gegenseitig. Eine düstere wie realistische Erkenntnis, die auch diesen Film trägt. Die Soldaten nämlich, die die Passagiere schützen sollen, sind von Anfang an ambivalente Figuren. Sie genießen ihre Machtposition. Ein Offizier schnappt sich die Frau eines Mannes zum Kochen und zum Sex in einer qua natürlichen Geste der Macht. Dieser Zug gehört uns, sagt ein anderer Soldat zum Zugführer. Aber zu dieser Welt männlicher Gewalt gibt es mit den Frauen in The Train of Salt and Sugar einen strukturellen Kontrapunkt. Sie sind nicht nur Opfer, nein, sie sind es auch, die diese Welt durchschauen und damit eine Perspektive entwickeln. Soldaten sind wie Kinder, brutale Kinder, sagt Donna Maria Mu zur jungen Rosa. Manchmal sind die, die uns verteidigen, schlimmer als die Angreifer. Rosa, die junge Krankenschwester, fragt, also bleibt alles beim Alten, wie unter den Kolonisten. Zur Erinnerung, 1975, nach knapp 500 Jahren als portugiesische Kolonie, erlangte Mosambik die Unabhängigkeit. Alles beim Alten? Fragt Rosa. Nein, klärt Donna Maria Mu die junge Frau auf. Du bist zu jung, um zu wissen, wie es war. Du hättest deinen Beruf damals nicht erlernen können. Früher gab es keine Zukunft. Heute jedenfalls kann man eine erahnen, sofern der Krieg endet. Wie schwer das ist mit dem Frieden, darüber gibt sich Lucinho Acevedo keinen Illusionen hin. Und doch gibt es eine Hoffnung. Darin findet der Film The Train of Salt and Sugar am Ende ein schönes Bild. Rosa, die ihren Geliebten, den Offizier, verlor, und das Baby, dessen Mutter bei einem der letzten Angriffe der Rebellen starb, trägt das Kleine auf dem Arm hinein in eine hoffentlich bessere Zukunft, die vielleicht beginnt am Bahnhof, da, wo Zugfilme eben immer enden.
Doch wo das eine endet, fängt das andere an. Im Deutschlandfunk Kultur ist es gleich Musik von Erin Kay. Die ist gestern Nachmittag bei uns zu Gast gewesen mit ihrem neuen Album I Need Sound. Und sie hat uns erzählt, warum sie singt, über was sie singt. Sex, Puppen und delikate Kotverkostung zum Beispiel.
One of the things I enjoy doing is taking situations that are uncomfortable, whether that's with love or with a terrible toothache. And trying to find something enjoyable.
Ich ziehe gern Inspiration aus eigentlich unangenehmen Situationen, Liebeskummer oder Zahnschmerz. Daraus versuche ich in meiner Musik etwas Schönes zu machen. Ein Problem dabei ist, dass ich nur komponieren kann, wenn ich glücklich bin, selbst die traurigen Songs. Mein Gemütszustand und die Aussage des Songs können also sehr gegensätzlich sein.
Erin Kay mit Sometimes Fresh Stuff bei uns im Deutschlandfunk Kultur, wo wir uns nun dieses fragen. Wie kann ein unbekannter 20-Jähriger aus Atlanta Taylor Swift in den Charts hinter sich lassen? Hören Sie es nun in der Erfolgsgeschichte des Songs Old Town Road, erzählt von Nicole Markwald.
Vielleicht war es Überraschung, vielleicht aber auch Schock, die im Gesicht von Lil Nas X förmlich zu sehen waren. Da stand er am vergangenen Wochenende auf einer der weltweit größten Festivalbühnen, beim Glastonbury, und sang gemeinsam mit Headliner Miley Cyrus und ihrem Papa seinen Hit Old Town Road. Can't nobody tell me nothing. Let's go. Es ist gerade mal 6 Monate her, als Lil Nas X, bürgerlicher Name Montero Lamar Hill, diesen Song auf Soundcloud veröffentlichte. Dafür hatte er sich einen Beat aus dem Netz gezogen, den hatte ein 19-jähriger Holländer namens Young Keo gebastelt. In einem Video-Interview mit der New York Times zeigt der seine Arbeitsstätte. Ein Schreibtisch, 2 Monitore, das reiche ihm.
This is where I make my beats. Keo. Keo. It's just like a desk with 2 monitors and I'm just selling my beats online. I can make quality beats really fast, so I can like pump like 10 a day, you know.
Pro Tag könne er bis zu 10 Beats herstellen, die er dann online verkaufe. Das Sample, das Old Town Road zugrunde liegt, stammt von einem Song der Nine Inch Nails. Ihn habe besonders das Banjo angesprochen.
But I had never heard of Nine Inch Nails before. But they make some really good music, you know.
Die Nine Inch Nails kannte er vorher nicht, erzählt Young Keo. Ihm gefällt die Musik aber inzwischen. Lil Nas X entdeckte den Beat aus Holland an Halloween. Ihm sei sofort klar gewesen, dass diese Musik einen lustigen Text brauche.
I knew Old Town Road had to have some kind of funny lyrics.
Lil Nas X veröffentlichte seinen Song Anfang Dezember im Netz. Kurz darauf machte das Lied beim chinesischen Videoportal TikTok beim Yeehaw Challenge die Runde. Meistens waren die Clips gerade mal 15 Sekunden lang. Zu sehen? Nutzer, die in Cowboy-Outfits Old Town Road mehr oder weniger elegant sangen oder tanzten. Dazu stieg das Lied auf Platz 19 in den Country-Charts ein. Hier konnte der Song nicht bleiben, denn Billboard befand, dass er nicht genug Elemente heutiger Country-Musik aufnehme. Es schien, als gönnte Country-Hauptstadt Nashville dem jungen Schwarzen in Cowboy-Montur den Erfolg nicht. Lil Nas X gab sich gelassen.
I see it is more of like a we let certain things slide, but maybe this one is too different.
Vielleicht war das einfach zu schräg. Seine Theorie. Den Charterfolg bekommt er trotzdem. Seit Monaten deplatziert der 20-Jährige aus Atlanta große Namen wie Taylor Swift oder Post Malone. Denn wie eine Rakete auf dem Weg ins All zündete der Song die nächste Stufe. Lil Nas X veröffentlichte einen Remix mit Billy Ray Cyrus, der sich öffentlich für den Rapper stark gemacht hatte.
And I actually stood up out of my chair. I stood up and go, God, I love that. That dude is original.
Ich hab's gehört, bin aufgesprungen und hab gedacht, dieser Typ hat was ganz Eigenes, erinnert sich Cyrus im Gespräch mit der New York Times.
Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more.
I got the horses in the back, horse stock is attached.
Und der Rest ist Musikgeschichte. Ein College-Dropout findet durch Zufall einen Beat, verfasst einen halb ernsten, halb komischen Text, nutzt eine relativ neue App zu seinen Gunsten, löst ungewollt eine Diskussion über Diskriminierung in der Country-Musik aus, bekommt dann noch einen hochdotierten Plattenvertrag und singt beim Glastonbury Festival mit Miley Cyrus. Dabei ist das Lied gerade mal 1 Minute und 53 Sekunden lang. Seit 1965 hat es kein so kurzer Song auf Platz 1 geschafft. Noch so ein Rekord von Old Town Road.
Ja, so eine kurze Nummer haben wir nicht für Sie, sondern so halbschlanke 3 Minuten 37 jetzt.
Gestalten. Architektur und Design.
Na gut, in dieser unserer Rubrik geht's heute um Elektro-Tretroller, wie der Volksmund sagt. E-Scooter sagt die Kompressorschnauze. Und wo wir schon bei Wortklaubereien sind.
Leute wie ein Verkehrsminister sagen Mobilität zu den windigen Gestellen. Verständlich, immerhin haben sie die ja zugelassen. Andere bezeichnen es als
total geil.
Wie diese Dame, jenseits der 50, die das geile Teil aus 2 Stahlröhren, 2 Gummirollen und Akku für die sogenannte erste Meile nutzt. Auf dem Weg zur S-Bahn in die Münchner Innenstadt.
Man ist sehr hoch natürlich, man fühlt sich erhaben durch die Höhe, die man hat. Sturzhöhe ist allerdings auch höher als vom kleinen Sitzroller jetzt. Ist klar.
E-Scooter-Verkäufer Bernd Koschier will nichts beschönigen. Braucht er auch gar nicht. Die Welle rollt ganz von allein auf ihn und seinen Verkaufsstand zu. Die Welle heißt E-Mobilität. Der Mit-50er steht zwischen E-Autozelt und E-Bike-Pavillon auf dem Münchner Odeonsplatz und präsentiert an diesem Tag diverse Elektro-Kleinstfahrzeuge. Besonders hip sieht er dabei nicht aus. Schließlich war sein E-Scooter-Geschäft bis jetzt eher ein Sanitätshaus.
Kunden, die Hüft-Knie-Probleme hatten bisher, die haben schon immer die Elektromobilität gesucht und fantastisch empfunden. Das war die letzten 2 Jahrzehnte ein bisschen so, ja, der Fun-Faktor war begrenzt, weil die Akkus natürlich auch noch nicht so weit waren und die Optik. Aber jetzt würde ich sagen, ist das alles überkommen. Die nächsten Jahre werden es zudem beweisen, dass es ein Lifestyle-Gerät wird.
Die ehemalige Prothese, Höchstgeschwindigkeit 6 km/h, wird nun also hip. Schließlich schafft sie jetzt 20 km/h. Und dennoch sieht sie auch als E-Scooter immer noch aus wie ein Tretroller.
Ich finde, man fühlt sich eher ein bisschen doof auf den Dingern. Also ich glaube, Coolheitsfaktor, glaube ich, ist eher Minus.
Sagt ein junger Mann mit Coolheitsfaktor eher Plus. Sommersacko und Sonnenbrille auf der Rollerrennstrecke entlang der Isar. Nun stoppt er, um seinen Mietscooter gegen einen anderen einzutauschen, weil ihm der Saft ausgegangen ist. Die E-Scooter Experience leide darunter, dass man mit den Gummireifen jedes Schlagloch spüre. Das Design insgesamt
schon sehr basic, finde ich.
Wie ließe sich ein E-Scooter so gestalten, dass er mehr hermacht? Vielleicht ja mit der guten alten deutschen Wertarbeit. Zurück auf der E-Mobilitätsschau.
Wir wollen eigentlich weg von einem E-Spielzeug, sondern wirklich hin zu einem hochwertigen E-Fahrzeug. Das war die Idee.
Was heißt denn das jetzt hochwertig? Das ist wahrscheinlich dann schon auch gehobene Preisklasse oder?
Genau, also eine gehobene Preisklasse. Wir werden so ungefähr bei 1500, 1600 rumliegen. Aber dafür habe ich wirklich ein Fahrzeug, mit dem ich sicher im Straßenverkehr unterwegs bin. Habe wirklich gute Scheibenbremsen, habe Luftbereifung, große Reifen. Und da klappert nichts, da wackelt nichts. Also da habe ich wirklich auch lange Spaß dran.
Dominik Neier vom Jungunternehmen Yorks aus Stuttgart führt sein schwarz glänzendes Modell S1 Elite vor. Der Look immer noch sehr basic. Mehr Kinkerlitzchen wie aerodynamische Kotflügel würden auch mehr Gewicht bedeuten und weniger Leistung. Dafür bietet er praktische Kniffe wie einen Ziehgriff, mit dem der Pendler den zusammengeklappten E-Scooter in die Bahn mitnehmen kann.
Auch zum Beispiel Leute, die jetzt vielleicht einen Anzug tragen oder wenn man im Sommer vielleicht nicht verschwitzt zur Arbeit kommen will, stelle ich mich drauf, es ist sehr einfach und ich komme wirklich schweißfrei dann auch im Büro oder bei meinem Termin an.
Das ist jetzt allerdings schon sehr seriös. Mietscooter zielen ja gerade auf eine andere Gruppe ab. Oder warum nennt ein Sharing-Unternehmer seine Scooter sonst Tier? Heiko, Radfahrer in der Münchner Innenstadt, fühlt sich zu zoologischen Betrachtungen inspiriert.
Sie werden ja auch nicht wirklich nett behandelt. Sie werden ins Eck geworfen, hingestellt, alleine gelassen. Man sieht sie fast nicht in Pärchen oder in Gruppen. Deshalb stellt sich immer mir die Frage, ist es ein Einzeltier oder ist es ein Gruppentier?
Und welchem Tier sind diese 2 aneinandergeschweißten Stangen eigentlich nachempfunden? Passant Markus grübelt.
Mir fällt, glaube ich,
Pferd, Esel.
Irgendwie nicht.
Giraffe.
Schlange hätte ich jetzt gesagt. 2 Schlangen.
Der praktizierende Psychotherapeut muss da natürlich lachen. Denn Psychotherapeuten wissen, bei Schlangen wird's immer fallisch. Würde auch dazu passen, dass gefühlt 9 von 10 Scooterbeschwörer männlich sind. Wahrscheinlich ist die klapprige Aufmachung in Wirklichkeit nur dazu da, um männliche Abenteuerlust zu wecken. Männer wollen Technik, Männer wollen sie bezähmen. Und passend dazu fällt dem Psychotherapeuten beim Thema E-Scooter noch das hier ein.
Die Leute in der Stadt leben mit ganz vielen Leuten zusammen, wollen nicht einsam sein, ja? Gleichzeitig aber sehr unabhängig, und dafür stehen vielleicht diese E-Scooter ganz gut. Ja, man kann im Anzug draufgehen, ne, und hat sowas Unabhängiges und dann an der Isar entlangflitzt.
Also so ein bisschen Cowboy-Tum in der Stadt.
Ja, vielleicht Cowboy-Tum, und ich glaube, wer in der Stadt lebt, der möchte immer gesehen werden. In seiner Einsamkeit und auch in seiner Nicht-Einsamkeit.
Einsame Cowboys auf Rollern, aber mit ganz viel Watt unter der Fußsohle.
Tobias Krone haben Sie gehört, und Herr Fun.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.